Die zwei Bibeln. Leben mit Vision. Untertitel Leben mit Vision. Der Teil 18 schließt die Serie ab. Ich möchte herzlich willkommen nochmal sagen zu denen, die noch nachgekommen sind, und auch zu den Hörern, die auf vielfältige Weise das vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch an anderen Orten hören. Das letzte Mal ging es um einen Begriff, den wir hier vielleicht noch nie gehört haben. Weltklasse Christ. Erinnert euch? Es ging grob gesagt darum, dass wir als Christen die Welt im Blick haben und nicht nur die Familie, den Ort, die lokale Gemeinde, sondern dass wir darüber hinaus einen Blick wagen und den Missionsauftrag erkennen, der eben hinter all dem steht. Wir sollten weniger an uns denken, haben wir gesagt, mehr an andere. Global statt lokal denken, ewigkeitsorientiert und lösungsorientiert an die Sache rangehen. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass wir ein Leben im Gleichgewicht führen sollten. Wir sagten, werdet Teil einer Kleingruppe. Das gehört zu diesem Gleichgewicht dazu. In dem Fall zwischen lokaler Gemeinde, Gottesdienst und zwischen lokaler Gemeinde und lokaler Kleingruppe. Ich habe euch empfohlen, einen regelmäßigen Check-up zu machen, so wie wir das ja auch bei Ärzten empfohlen bekommen, nur eben hier geistlich. Du solltest deine Fortschritte aufschreiben und auch dein Wissen an andere weitergeben. Und jetzt heute binden wir den Sack dieser Vortragsreihe zu. Ich möchte es tun mit zwei Bibelstellen am Anfang. Die erste steht im Sprüche 19:21. Der Mensch macht viele Pläne, aber es geschieht, was Gott will. Ist also eine ganz gute Sache, unsere Pläne in Übereinstimmung mit ihm zu machen, weil dann geschieht auch, was wir planen. Sonst machen wir uns oft nur selbst was vor und wundern uns dann, dass unsere Pläne nicht funktionieren. Eine zweite Schriftstelle, die sehen wir in der Apostelgeschichte. Dort heißt es, David selbst hatte nur eine Aufgabe an seiner eigenen Generation zu erfüllen. Das ist mir einmal zur Offenbarung geworden, dass es wirklich darum ging, der eigenen Generation zu dienen. Oft versuchen wir jedermann zu dienen, jedem Menschen, jedem Land und all dem. Und da ist ja auch was dran. Wir haben ja einen Missionsauftrag. Und doch haben wir einen Kernauftrag, der oft unsere eigene Generation in ganz besonderem Maße umfasst. Nur ein sinn- und zielorientiertes Leben ist echtes Leben. Alles andere, darüber sprach ich heute schon kurz, ist bloße Existenz. Nichts, was uns wirklich zufriedenstellt, nichts, was uns den Überfluss schmecken lässt, den Gott uns angeboten hat und immer wieder erwähnt hat. So ist es, dass die meisten Menschen mit drei grundlegenden Fragen zu kämpfen haben. Die erste dieser Fragen ist die Frage nach der eigenen Identität. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Okay, ich kenne meinen Namen und ich weiß, wo ich lebe und meinen Familienstand und was ich arbeite. Aber ist das wirklich alles, was ich bin? Wer ich bin? Was macht mich aus? Wo ist der Unterschied? Eine zweite Frage ist die nach der eigenen Bedeutung. Bin ich wichtig? Bin ich relevant? Was würde sein, wenn ich morgen nicht mehr da wäre? Wer wird sich kümmern? Wem wird es auffallen? Und das dritte ist die Frage nach unserem Einfluss. Wo ist mein Platz im Leben? Oder man könnte auch sagen, wofür bin ich da? Was ist der Sinn des Ganzen? Und die Antwort auf alle drei Fragen, die finden sich in Gottes fünf Lebensaufträgen für dich, über die wir uns jetzt schon 17 Mal ausgetauscht haben. In dem Saal, in dem Jesus seinen letzten Tag vor dem Tod am Kreuz verbrachte, da wusch er seinen Jüngern die Füße und sagte nach einer dreijährigen Reise mit seinen Jüngern, Wenn ihr das eingesehen habt, dann handelt danach und Gott wird euch segnen. So, wir sind jetzt am Ende dieser 18-teiligen Reihe. Und du weißt jetzt zum einen, welche Berufung Gott dir für dein Leben gegeben hat, und du wirst auch seinen Segen erleben, wenn du sie auch verfolgst. Das könnte bedeuten, dass du aufhören musst, einige andere Dinge zu tun. Vielleicht ist dir das schon aufgefallen. Also mir ist es schon recht früh klar geworden, dass ich nicht alles kann. Ich kann nicht Gottes hundertprozentigen Willen tun wollen und gleichzeitig auch meinen hundertprozentigen Willen tun können. Das funktioniert nicht wirklich. Es gibt viele gute Sachen, die du mit deinem Leben machen kannst, doch Gottes Berufungen gehören zu den wesentlichen Dingen, die du tun musst, wenn du leben willst. Unglücklicherweise neigen wir gleich dazu, uns ablenken zu lassen. Und Ablenkung lässt uns vergessen, was wirklich zählt. Dann ist nur der Augenblick wichtig. Kennt ihr so Momente? Und wir verlieren ganz aus dem Auge, was eigentlich das große Ganze ist. Es ist ganz einfach, von dem, was zählt, abzudriften und so langsam, um immer mehr vom Kurs abzudriften. Um das zu verhindern, musst du eine Zielsetzung für dein Leben haben. Ziele sind was ganz Relevantes im Leben. Wir arbeiten in dieser Gemeinde seit Anfang an mit Zielen, mit Zahlen, mit dem Aufschreiben von den Dingen, die wir erreichen wollen. Wo wir empfinden, dass das Gottes Wille ist, dass wir in diese Richtung gehen und dass wir da auch ankommen wollen. Keine Ziele zu setzen, heißt oft auch keine Ziele zu erreichen. Ich komme dann nicht da an, wo ich eigentlich doch gerne hin will. Das hat ja viele Gründe. Manche setzen sich keine Ziele, weil sie Angst haben. Oft, weil in der Vergangenheit Ziele negativ belegt waren. Mir wurden Ziele vorgegeben und ich habe sie nicht erreicht und wurde bestraft. Wer das einmal erlebt hat, der wird einen großen Bogen um alles, was mit Zahlen und Ziele ist, machen. Weil dieses Gefühl ist immer noch da. Ah, Ziele, das heißt, ah, wenn ich es nicht schaffe, dann kriege ich eins drauf. Gott ist anders. Und die Ziele, die wir setzen, sind auch anders. Wir setzen Ziele, die uns Richtung zeigen. Und wenn wir das Ziel nicht erreichen, ist das nicht das Problem und setzen wir Neues. Und gehen auch weiter in die Richtung. Versteht ihr? Nee? Ihr könnt jetzt nicken oder den Kopf schütteln. Ja gut, mehr nicken als Kopfschütteln. Gut. Es geht darum, dass du eine Zielsetzung für dein Leben schriftlich vorlegen hast. Ich frage jetzt nicht, wer hat das schon, weil ich bin sicher, die wenigsten haben das. Weil wir haben nie gelernt, in dieser Weise mit unserem Leben umzugehen, Ziele einzubauen. Aber die wenigsten von uns haben das gelernt. Nun, was ist denn ein Lebensziel? Lasst uns doch da mal reinschauen, bevor wir in die Praxis gehen. Dein Lebensziel umfasst Gottes Absichten für dein Leben. Es fasst sie zusammen. Zum einen, oder bleiben wir aber vielleicht bei dem Punkt. Es fasst Gottes Absichten für dein Leben zusammen. In deinen eigenen Worten bestätigst du deine Hingabe an Gottes Aufträge für dein Leben. Es sind nämlich deine Ziele, deine Worte. Eine Zielsetzung ist also keine Liste von Vorhaben. Vorhaben sind vergänglich, ein Ziel bleibt. In der Bibel steht, doch was er sich vorgenommen hat, das tut er. Seine Pläne sind gültig für alle Zeit. So beschreibt der Psalm 33 Gott. Okay, wenn Gott Pläne hat, kann es nicht falsch sein, auch welche zu machen. Zweiter Punkt, dein Lebensziel zeigt die Richtung deines Lebens auf. Das Niederschreiben also deines Lebensziels wird dir helfen, konkreter über deinen Lebensweg nachzudenken. In der Bibel heißt es, Sprüche 4, überlege, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Es ist eine gute Eigenschaft, nachzudenken, bevor wir handeln. Stimmt ihr mir zu? Also ich habe das auch schon oft andersrum gemacht, das war nicht immer gut. Aber erst zu denken und dann zu handeln, das war in der Regel eine gute Entscheidung. Eine Zielsetzung sagt nicht nur aus, was du mit deiner Zeit, deinem Leben und deinem Geld zu tun beabsichtigst, sondern sie definiert implizit auch, was du nicht tun wirst. Okay, also auch was ich nicht tun will, wird durch meine Zielsetzung bestimmt. Oder Sprüche 17 sagt, ein kluger Mensch denkt stets daran, noch mehr Einsicht zu gewinnen. Der Dummkopf ist mit seinen Gedanken überall und nirgends. Knallhart, ja. Salomo war da nicht sehr diplomatisch in diesen Dingen. Aber das hilft uns ja auch. Drittens, dein Lebensziel definiert Erfolg für dich. Ich meine, im Kleinen runtergebrochen, wie viele Leute haben mir schon gesagt, ja, Pastor, ich muss mehr beten. Ja, das ist so eine Aussage. Ne? Ich muss mehr beten. Sag ich, wie viel betest du denn? Ey, nur eine Stunde am Tag. Aha, und was ist das, was dann okay wäre? Oh, das gibt's nicht, es gibt nie genug. Sag ich, alles klar. Mädchen, du hast ein Problem. Du hast ein Problem, du hast dir kein Ziel gesetzt. Und wenn du das so weitermachst, wirst du immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein. Die Bibel nennt das Verdammnis. Und meine Bibel sagt, dass es keine Verdammnis gibt für die in Christus Jesus. Das heißt, ich darf mit Gott zusammen sagen, okay Gott, was ist okay? Wo fange ich an, mein Ziel zu setzen? Eine Viertelstunde am Tag zu beten, wäre das eine gute Sache? Und Gott wird sagen, hey, super, fang an. Viertelstunde am Tag, nur mit mir, nur wir zwei zusammen. Und nach einer Viertelstunde, vielleicht nach ein paar Monaten, wirst du sagen, das reicht mir nicht mehr. Gott, ich will mehr. Nicht, ich muss ja mehr. Ich muss ja, wisst ihr? Alles, mehr beten. Ich muss ja mehr beten. Nein, Gott, darf ich mit dir auch eine halbe Stunde am Tag verbringen? Okay, wird Gott sagen. In Ordnung, machen wir. Und er wird die halbe Stunde genauso genießen wie du. Wie du vorher die Viertelstunde genossen hast. Und vielleicht landest du wirklich irgendwann bei einer Stunde oder was weiß ich, bei zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung. Aber wie wäre es denn, wenn man sich selbst erlaubt, ich darf mir eine Grenze setzen, ich darf ein Ziel formulieren und wenn ich es erreicht habe, darf ich mich auch freuen. Das heißt ja nicht, dass ich da bleiben muss, ich kann ja weitergehen. Ihr wisst ja, die Inder, die essen die Elefanten auch Scheibchen für Scheibchen. Verschluckt man sich so leicht. Dein Lebensziel definiert Erfolg. Es zeigt, was du für wichtig hältst und nicht, was die Welt für wichtig hält. Stimmt's? Es erklärt deine Wertvorstellung. Es drückt aus, wer du bist. Paulus sagte im Philipperbrief, dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Wir dürfen also wissen, was genug ist. Was okay ist, woran wir uns freuen dürfen, weil es gibt ja keine Verdammnis, wenn wir in Christus Jesus sind. Nicht mal, wenn du nur 5 Minuten betest, wird der Herr am Tag des Gerichts kommen und wird dir rechts und links eine Ohrfeige geben und sagen, ab die Post, da unten ist dein Platz. Ah, es gibt keine Verdammnis für dich, wenn du in Christus Jesus bist. Sein Gesetz ist Liebe. Ja, Liebe heißt auch, wir haben es gesungen, Liebe, Kraft und Disziplin ist es ein Geist. Der Heilige Geist hat diese 3 Merkmale, die gehören zusammen. Liebe ist sozusagen ein Teil von Kraft oder Kraft ein Teil von Liebe. Und Disziplin, sagte ich mal, ist die höchste Form, die Liebe überhaupt haben kann, weil ich diszipliniere mich, etwas zu tun, wovon ich weiß, das ist der, den ich liebe, möchte. Ist es nicht die größte Form, die wir als Eltern unseren Kindern geben? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Als meine Kinder geboren wurden, hat sich für mich einiges verändert im Leben. Wir haben vorher viele Weltreisen gemacht. Wir haben die ganze Welt uns angeschaut oder Teile davon und es war schön. Aber wir wussten, wo unsere Kinder geboren wurden, würden wir hier nicht weitergehen. So machten wir Urlaub im Sanderpark die letzten 10 Jahre. Und das war in Ordnung. Wir waren auch mal in Tunesien und zweimal. Ne? Okay. Es ist okay. Das haben wir nicht gemacht, weil wir mussten. Blablabla. Ich hätte sagen können, hey, gib die Kinder zu meiner Mutter und ich mache trotzdem. Nein, wir wollten das gar nicht. Wir wollten zusammen sein mit unseren Kindern in den schönsten Wochen im Jahr, oder? Also Liebe und Disziplin, ihr versteht das, ist ein Kontakt, ein Zusammenhang. Oder ich lese die Bibel nicht nur, weil ich muss ja jeden Tag, muss ja Vorbild sein und wie ich, tue es mal nicht. Ich habe mich entschieden, das ist der Wille meines Gottes und den will ich besser kennen als jede Fernsehsendung, jede Serie, jedes andere Buch, irgendwas sonst. Also habe ich gesagt, Gott, ich verspreche dir, ich will jedes Jahr wenigstens einmal dieses Buch lesen. Besser 2-mal. Ja, das kostet was. Disziplin. Das heißt, jeden Tag muss ich dafür eine Stunde, halbe Stunde, Stunde einplanen, je nachdem, wie viel ich machen will. Da kann ich andere Dinge nicht tun. Versteht ihr? Das meint es auch. Lebensziel impliziert, dass ich andere Dinge eben nicht tun kann. Aber ich tue das nicht, muss dann sagen, ach, ich kann das ja nicht, ich darf das ja nicht, ich bin ja Christ. Und sogar noch Pastor, ich muss ja dann noch anders, wisst ihr? Ich will das tun, was mein Papa will. Damit fahre ich so gut. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder? Doch, doch, doch. Dein Lebensziel klärt deine Rollen. Manche von uns sind permanent in Rollenspielen drin. Nicht in einem Seminar, sondern weil sie ständig von einer Rolle in die andere hüpfen und gar nicht recht wissen, welche bin ich jetzt gerade. Es werden in unterschiedlichen Lebensabschnitten verschiedene Rollen durchlaufen. Doch deine Zielsetzung wird sich nie ändern. Heute sind unsere Kinder klein. Wir können vieles nicht so tun, wie wir es vielleicht sonst tun würden. Und doch gibt es Dinge, die wir nie aufhören würden, nur weil unsere Kinder klein sind. Wir würden nie einen Gottesdienst verpassen, nur weil unsere Kinder klein sind. Und wie vielleicht einer von uns außerhalb des Gottesdienstesraumes verbringen müsste. Versteht ihr? Diese Dinge würden sich nie ändern. Wir sind auch in unserem Urlaub immer wieder in anderen Gemeinden, wo wir gerade im Urlaub machen. Und da ist einer dann im Kinderdienst und guckt dann über den Monitor oder hört über Lautsprecher und hat eine tolle Zeit mit dem Kleinen und der andere sitzt im Gottesdienst. Und das ist nicht immer derselbe, das wechselt. So. Die Rollen zu klären ist wichtig. Das Lebensziel ist größer als jede Rolle, die du jemals einnehmen wirst. Und wenn du das Ziel klar hast, dann wirst du immer einen Weg finden, dieses Ziel zu erreichen, in jeder Rolle, die du hast. Und wenn du merkst, die Rolle passt überhaupt nicht, dann wirst du eine Rolle aufgeben. Vielleicht bist du dann nicht mehr Vorstandsvorsitzender von 3 Vereinen, sondern nur von 2. Oder von einem oder von gar keinem mehr. Weil du sagst, hey, das kriege ich jetzt gerade nicht zusammen mit all den Dingen, die ich in meinem Lebensziel für wichtig erklärt habe und die ich leben will. Dein Lebensziel spiegelt dein persönliches Profil wider, mit dem wir uns ja ausgiebig beschäftigt haben. Wer das nicht mehr so genau weiß, besorgt euch die Predigt und hört es nach. Es reflektiert die Einzigartigkeit, mit der Gott dich geschaffen hat, um ihm zu dienen. Und da ist, preis sei Gott, keiner gleich, der hier sitzt. Nimm dir Zeit und formuliere dein Lebensziel. Versuch nicht, es auf Anhieb zu vervollständigen. Und erwarte bei deinem ersten Entwurf auch keine Perfektion. Schreib einfach deine Gedanken nieder, so wie sie dir gerade einfallen. Somit beginnt der Prozess, ein Lebensziel zu formulieren. Weil es ist immer leichter, etwas zu überarbeiten, als etwas von ganz vorne zu beginnen. Im Folgenden möchte ich dir jetzt 5 Fragen, über die du bei der Formulierung deines Lebensziels nachdenken solltest, weitergeben. Und es sind meiner Meinung nach die 5 wichtigsten Fragen des Lebens. Die erste Frage lautet: Was ist der Mittelpunkt meines Lebens? Und darum geht es um das Ziel Anbetung. Das göttliche Ziel für dein Leben, was wir uns ja ausgiebig angeschaut haben, Anbetung. Wofür lebst du? Worauf baust du dein Leben auf? Du kannst dich in deinem Leben auf deine Karriere konzentrieren oder auf deine Familie oder auf eine Sportart oder ein Hobby oder darauf, viel Geld zu verdienen oder Spaß zu haben oder auf viele, viele andere Aktivitäten, die es noch gibt. Das sind für sich genommen ja gute Dinge, doch sie gehören nicht in den Mittelpunkt, nicht in das Zentrum deines Lebens. Nichts davon hält dich zusammen, wenn das Leben um dich herum zusammenbricht. Das haben wir alle doch im Großen oder auch im Kleinen erlebt, dass Dinge um uns herum zusammengebrochen sind. Und wenn du dann nicht Christus als dein Zentrum hattest, dann weißt du genau, wovon ich jetzt rede. Dann verläuft dein Leben wie Butter unter heißer Sonne in alle Richtungen. Und nichts hält's mehr zusammen. Was du brauchst, ist eine unerschütterliche Mitte. Der König Asa schrieb oder sagte, beforderte die Bevölkerung Judas auf, wieder dem Herrn zu dienen und nach seinen Geboten zu leben. Das war damals ein ziemlich radikaler Schnitt in einem Volk, das schon weit weg war von dem, wo es eigentlich herkam. Juda war zu diesem Zeitpunkt ein gottloses Land geworden. Und er stand auf und hat Dinge wieder verstanden und entdeckt und hat sie nach vorne gebracht und hat gesagt, Leute, jetzt lasst uns wieder dem Herrn dienen. Lasst uns unser Zentrum wieder neu definieren. Wer ist unser Zentrum? Irgendein Stier, dem wir opfern? Irgendein Baalskult? Irgendeine Aschera-Statue? Oder ist es nicht der Gott, der uns aus Ägypten rausgebracht hat? Der uns aus der Sklaverei befreit hat? Ist es nicht dasselbe, was er an dir und mir getan hat? Je länger ich Christ bin, desto klarer ist mir das. Er hat mich aus der Sklaverei herausgeholt, nämlich aus der Sklaverei von Sünde. Sünde heißt, ich tue Dinge, die mich verletzen, ohne dass ich es merke, dass sie mich verletzen. Weil am Anfang verletzen sie mich noch nicht so offensichtlich. Aber wenn ich die Sünde weiter in meinem Leben lasse, wächst sie, vermehrt sich und die Verletzung ist irgendwann unübersehbar. Meine Familie zerbricht, meine Freunde lösen sich auf, ja, diese Dinge passieren. Und ich werde immer mehr Knecht dieser Gewohnheiten und Dinge, die mein Leben bestimmt haben. die sich wie so ein Mantel über mich gezogen haben, den ich gar nicht mehr öffnen kann. Ich kriege gar keine Luft mehr. Und Gott hat mich losgemacht von dem Zeugs. Ich kann jetzt in derselben Welt leben und frei sein. Selbst wenn alles um mich herum in Knechtschaft lebt, kann ich sagen, ich bin frei. Ich kann frische Luft atmen, wenn alle anderen nur Smog bekommen. Das ist passiert, weil ich Anschluss habe an ihn. Meine Taucherglocke hat einen Anschluss an den besten Sauerstoff. Amen. Es geht also genau um das, was der Mittelpunkt deines Lebens ist. Und was der Mittelpunkt deines Lebens ist, das ist dein Gott. Ist es dein Mercedes-Benz, den du jeden Sonntagmorgen um 10 Uhr in die Waschanlage fährst? Oder dein Angelschein, der dich jeden Sonntagmorgen an die Lahn schickt, um dort irgendeinen Fisch zu fangen? Oder dein Nachtleben, was dich Samstagabend so lange in der Disco hält, dass du sonntags morgens sowieso nicht aufstehen könntest, um Gott zu dienen? Das können Christen passieren, diese Dinge, wisst ihr? Und da ist nichts von an sich jetzt erstmal schlecht. Ich kann tanzen gehen, ist okay. Ich kann ein tolles Auto fahren, ist kein Problem. Ich kann angeln oder einen anderen Sport, ist gar kein Problem. Aber was ist das Zentrum? Und das Zentrum siehst du an dem, wofür du deine Zeit, dein Geld, deine Energie ausgibst. Da siehst du, was das Zentrum ist. Als du Jesus dein Leben anvertraut hattest, wurde er der Mittelpunkt. Doch du musst ihn durch Anbetung dort halten. Denn sonst verschiebt sich das Ganze wieder. Stillstand heißt Rückschritt, sagte Gorbatschow mal. Und ich habe immer das Bild, wo ich diesen Spruch gelesen habe, das Bild vor Augen gehabt, jemand, der auf so einem Fließband steht, was in die falsche Richtung läuft. In dem Moment, wo du stehen bleibst, fährst du automatisch wieder zurück. Kennt ihr diese am Flughafen, diese großen Transportbänder, wo man sich draufstellt? So, also ich darf nicht stillstehen, sonst geht's wieder zurück. Passivität ist der Beginn des geistlichen Todes und eines der Lieblingsmittel des Teufels, um uns von dem wegzubringen, wo Gott uns haben will. Denn es ist so einfach. Du musst einfach nichts tun. Oh, ich brauche eine Sabbatzeit, ich darf mich jetzt nur um mich kümmern, ich mache jetzt nichts mehr, in keinen Dienst, ich mache jetzt alles nur noch für mich. Wisst ihr, was dann passiert? Wahrscheinlich sehen wir uns nicht mehr. Der Teufel nutzt das. Das hört sich so heilig an. Aber in aller Regel, es gibt Ausnahmen, in aller Regel ist es nicht die Lösung. Paulus sagte, ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf sie gegründet seid. Woher weißt du denn, ob Gott der Mittelpunkt deines Lebens ist? Nun, wenn Gott die Mitte deines Lebens ist, dann betest du ihn an. Wenn er es nicht ist, sorgst du dich. Und jetzt könnte man eine Liste durch die Reihen geben lassen und ankreuzen lassen. Welchen Zustand deines Lebens erlebst du gerade? Den der Sorge oder den der Anbetung? Und du wüsstest genau, wo du stehst. Spannend. Ja, komm, ein bisschen Sorge ist doch nicht so schlimm. Wer sagt denn das? Mein Herr hat was festgelegt. Er hat gesagt, ich erlaube dir nicht, dich zu sorgen. Er hat es in anderen Worten gemacht. Er hat gesagt, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich bin besorgt für euch. Warum sagt er das? Alle, hat alle gesagt, ne? Nicht die wichtigsten oder die schwersten, alle. Also er wollte ein sorgenfreies Leben für dich und für mich. Warum? Weil Sorge die Einstiegsdroge zu Angst ist. Und Angst die Folgedroge, die in den Tod hineinmündet. Die Todesangst ist die Mutter von all diesen Dingen. Alles mündet letztendlich in der Angst vom Tod. Und wenn wir Christen Angst vom Tod haben, stimmt was grundsätzlich nicht. Für uns ist Tod kein Verlust. Wenn wir glauben an Heilung, wir beten für Kranke, wir haben tolle Sachen erlebt und wir erleben immer mehr tolle Sachen. Wirklich, immer mehr. Aber das heißt nicht, dass wenn jemand dann doch mal stirbt, für den wir gebetet haben, ich dann riesige Sorgenkrähen um meinen Kopf bekomme. Dann sage ich, okay, er ist zu Hause. Das ist gut so. Okay? Und wir machen mit denen weiter, die da sind. Und wir beten weiter und wir glauben weiter und wir empfangen auch weiter. Versteht ihr? Es ist nicht das Problem. Ich sage das Kranken immer wieder, gerade Todkranken. Ich sage, wir beten, wir glauben. Aber ich sage dir auch eins. Du hast überhaupt nichts zu verlieren dabei. Wenn du deine Heilung empfängst in den 2 Monaten, die dir vielleicht noch bleiben, dann freuen wir uns alle mit dir. Und wenn nicht, gehst nach Hause. Aber ich möchte nicht, dass du jetzt verkrampft wirst. Oh, und wenn nicht, und dann liebt Gott mich nicht, und Blödsinn. Gott hat damit doch gar kein Problem. Gott hat sich längst festgelegt. Er ist der, der heilen will. Punkt. Dass wir es nicht immer sofort erfassen können, dass wir auch nicht immer noch in der kurzen Zeit den Glauben aufgebaut bekommen, den es manchmal braucht, um etwas zu nehmen. Das ist eine ganz andere Sache. Und damit sollten wir nicht wirklich ein Problem haben, oder? Sorge ist die Warnlampe, die anzeigt, dass Gott beiseite geschoben wurde. In dem Augenblick, in dem du ihn wieder in die Mitte deines Lebens lässt, wirst du feststellen, dass Frieden sich breit macht. Du wirst einen Frieden empfinden, von dem Paulus sagt, der ist höher als alle Vernunft. Das heißt, Leute um dich herum werden sagen, du bist doch mitten in der Krise. Und du sagst, kann sein, aber mir geht's gut. Mir geht's richtig gut. Weil der Friede Gottes ist in dir. Und der ist über dieser Krise. Du erkennst auch, dass gerade ein paar Dinge laufen und dass auch ein paar Entscheidungen dran sind, all das, dass vielleicht du dich entwickeln musst, kein Thema. Aber du tust es nicht aus dem Druck und aus dem Zwang und aus dem hechelnden Lebensstil heraus, sondern aus einer Entspannung. Du sagst, mein Gott ist mit mir. Ich habe Frieden. Mitten im Sturm. Da gibt es so ein Auge, wisst ihr? Und dieses Auge ist ein ganz, ganz ruhiger Ort. Und da kannst du sein, weil er ist da mit dir. Oder wie wir sehen, wenn David vom Tal des Todesschattens sprach, der wusste ja auch, wovon er sprach. Der musste erst vor Saul fliehen, ein paar Jahre später dann vor seinem eigenen Sohn. In der Wüste, alles verloren. Total ungerecht. Aber er schrieb, vermutlich in dieser Zeit, dass der Herr sein Hirte ist, und in diesem Psalm schreibt er, und auch im Tal des Todesschattens oder im Todestal fürchte ich mich nicht, denn das größte Ding in diesem Tal ist der Herr. Denn du bist mit mir, sagt er. Das größte Ding in diesem Todestal ist immer der Herr. So, wenn wir ihn als Nummer eins in unserem Leben halten, brauchen wir in keinem Todestal Angst haben, weil er ist da und er ist das Größte in diesem Tal. Er verändert Dinge in diesem Tal. Er führt uns durch, wie Jesaja schrieb, wenn wir da durch so Täler durchgehen, hinterlassen wir noch Quellgründe. Wir hinterlassen noch Brunnen, wo vorher keine waren. Die Nächsten, die durchgehen, haben es leichter als wir. Versteht ihr, das passiert, wenn Christen durch so Todestäler gehen. Die kommen manchmal im Leben. Wenn wir alle so 80, 90 sind und irgendwann unser Partner stirbt, dann kann das so ein Teil sein. Niemand wünscht sich das und doch wird es jeder erleben. Dass die Mutter stirbt, der Vater stirbt. So ist es normal, oder? Und das sind diese Todestäler. Keiner sucht sich das aus, aber sie kommen. Und wir sollten vorbereitet sein, in dieser Zeit nicht in Depression zu fallen, sondern loslassen zu können. Natürlich trauern wir. Es ist immer traurig, wenn ein Mensch unsere Seite verlässt, den wir lieb haben. Aber wir wissen doch, wo er ist. Vor allem, wenn es ein Christ ist, wissen wir genau, wo er ist. Wir wissen, es ist ein Abschied auf Zeit. Keine Furcht, keine Angst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, sagt Paulus im Philipperbrief. Die zweite Frage dieser fünf wichtigsten Lebensfragen ist, welche Kennzeichen soll mein Leben haben? Und das ist die Frage nach Nachfolge. Das zweite Lebensziel Gottes für dich. Welche Kennzeichen soll mein Leben haben? Was für eine Art von Person willst du sein? Denn du weißt, Gott ist viel mehr daran interessiert, wer du bist, als was du tust. Denn das, was du tust, wird entweder aus dem gespeist, was du bist, oder es ist wertlos, weil die Werte nicht in dir sind, die du versuchst zu leben. Verstehst du? Unser Sein muss sich entwickeln und verändern. Ich las gerade in einem Buch von John Maxwell, das ist ein bekannter Management-Trainer und vor allem ein Leitertrainer, und er sagte, wenn du Menschen leiten willst und du hast die Gabe von Gott, der Leitung, dann wirst du das sehen, Leute werden dir nachfolgen. Und wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, der Gruppe, die du führst, wirst du merken, dass sich was verändert. Nämlich, wenn du dich nicht weiter veränderst, wirst du nicht eine größere Menge anziehen können und auch betreuen können, weil deine innere Veränderung spiegelt sich nach außen wieder nach dem, was passiert. Die Hamburger haben das ja viel kürzer ausgedrückt. Die sagen, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Wenn der Kopf nicht mehr frisch ist, ist das ganze Ding nicht mehr gut. So. Und im lebendigen Sinne gesprochen, ist der Kopf vom Fisch nicht mehr ganz, dann wächst das Viech auch nicht mehr gesund. Ja? So. Jeder von euch, der eine Zelle leitet oder mal leiten wird, ihr seid so ein Stück Kopf dafür Menschen. Und wir müssen uns weiterentwickeln. Wenn ich als Pastor da stehen bleibe, wo ich jetzt bin, sage, ja, ich bin ja schon so gut und kenne ja schon so viel, dann wäre das Ende unseres Wachstums voraussehbar. Stimmt's? Wir müssen uns alle weiterentwickeln. Wie Thomas, fand ich toll, was er eben gesagt hat. Ja, es geht letztendlich darum, dass wir mehr tun, tatsächlich. Aber wir tun schon so viel. Ja, vielleicht tun wir nicht mal mehr von der Zeit, aber doch mehr von der Effektivität, weil wir lernen, wie wir Dinge besser machen können. Ja? Jeder Unternehmenschef weiß das, wenn du ein Unternehmen führst und das wächst, wenn du nicht lernst, Dinge zu delegieren oder andere auszubilden, das zu tun, was du tust, dann wird dein Wachstum begrenzt sein. Je mehr du multiplizieren kannst, das, was du kannst, desto größer wird alles werden. Wo wir 6 Älteste haben, war das Wachstum der Gemeinde auch dementsprechend begrenzter als heute, wo wir sagen, wir haben 24 Zellleiter und Leiterinnen, in die wir investieren. Das ist schon ein ganz anderes Potenzial, was auf einmal wieder die Fähigkeiten und Gaben von Iris und mir jetzt antrainiert bekommt, um das zu tun, was wir tun. Denk daran, du wirst deinen Charakter mit in die Ewigkeit nehmen, aber nicht deine Karriere. Deine Firma wird hier zurückbleiben. Erstelle also eine Liste der Charaktereigenschaften, an denen du arbeiten willst, und setze sie in deinem Leben um. Das ist ein Punkt, den ich in mein Lebensziel hineinschreibe. Es empfiehlt sich vielleicht, mit den Früchten des Geistes oder mit den Seligpreisungen zu beginnen. Petrus sagte, deshalb setzt alles daran, Gott zu vertrauen, und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung oder Disziplin. Selbstbeherrschung oder Disziplin erfordert Ausdauer, und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. 2. Petrus, wer es nachlesen will, 1, Vers 5 und 6. Verliere also nicht den Mut und gib nicht auf, wenn du stolperst. Du wirst dein ganzes Leben brauchen, um Jesus ähnlich zu werden. Es ist ein Prozess, und jeder, der etwas anderes sagt, lügt. Unser geistiges Leben ist ein prozesshaftes Leben. So wie ein großer Baum ein langes Wachstum hinter sich hat, so haben auch wir als geistliche Menschen ein Wachstum vor uns und hinter uns. Und da müssen wir investieren. Das können wir natürlich beschleunigen, aber wir können es nicht ersetzen. Paulus schrieb an Timotheus, achte auf dich selbst, sieh zu, dass du die Lehre von Jesus Christus rein und unverfälscht weitergibst. Lass dich auf keinen Fall davon abbringen. Die dritte Frage des Lebens. Welchen Beitrag leistet mein Leben? Das ist die Frage nach dem Dienst. Was ist dein Dienst im Leib Christi? Du kennst ja jetzt auch deine Kombination, die wir Gaben genannt haben. Erinnert euch diese 5 Wörter? Geistige Gaben, dein Herz, deine Andersartigkeit, Persönlichkeit, besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und deine Neigung. All das sind einzigartige Dinge, das ist deine Kombination. Niemand auf dieser Erde hat dieselbe Kombination. Nicht mal wenn du einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hast, hat die gleiche vielfältige Kombination von diesen Dingen. Jeder ist einzigartig. Was also wäre deine beste Rolle in der Familie Gottes? Wie kannst du etwas bewegen? Gibt es eine spezielle Gruppe, für die du zu dienen, wie geschaffen dich fühlst? Paulus nannte 2 große Vorteile, die die Erfüllung des Dienstes mit sich bringt. Er sagte im 2. Korintherbrief, sie, der Einsatz der Gabe, wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. So, obwohl du dazu geschaffen bist, anderen zu dienen, hat auch Jesus nicht die Bedürfnisse aller Menschen erfüllen können, während er auf der Erde war. Du musst selbst entscheiden, wem du auf der Grundlage deines persönlichen Profils am besten dienen kannst. Du musst dich selbst fragen, bei welchen Menschen habe ich den größten Wunsch zu helfen? Jesus sagt, ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen. Frucht, die Bestand hat. Unsere Frucht, die hat immer zweierlei Art. Zum einen ist da die Reifung unseres inneren Menschen, Charakter. Wir entwickeln uns. Charakter heißt, ich werd frei von alten Wunden, ich treffe neue Entscheidungen für die richtigen Dinge, selbst wenn sie mich mal verletzt haben. Wisst ihr, diese Dinge, die uns charakterlich reifen lassen. Die Wahrheit ist auch, dass du gewisse Prüfungen so oft durchlebst, bis du sie bestanden hast. Wenn jetzt jemand Deutscher werden will, muss er einen Fragebogen ausfüllen. Und wenn er es nicht geschafft hat, dann muss er nochmal ausfüllen. Ich habe mit meiner Tochter das in den Nachrichten gehört und ich sage, das ist ja blöd. Dieselben Fragen, also das ist ja wirklich simpel. Und dann sagt sie, ah, die wollen doch, dass sie das bestehen. Da habe ich kurz darüber nachgedacht, du hast recht. Genau, die wollen ja, dass die das bestehen. Die wollen nur, dass sie das wissen. Das ist eigentlich, worum es denen geht. Es geht gar nicht um eine Prüfung oder um eine besondere Leistung. Es geht nur darum, dass sie diese Basis, diese Immigranten oder Asylanten jetzt, also es sind, glaube ich, mehr Einbürgerungen, ne? Dass die wissen, was ist Deutschland, was ist so ein bisschen unsere Geschichte, unsere Staatsform. Und genau das ist es, worum es hier geht. Gott möchte nicht, dass wir durchfallen. Er möchte uns dieselbe Prüfung so oft wiederholen lassen, bis wir sie bestehen, weil wir dann als Mensch Veränderung erfahren. So wie Leute, die Deutsche werden wollen, auf die Weise ihr Wissen einfach um einen Block erweitert haben, so erweitern wir unsere Kenntnisse im geistlichen Bereich oder auch im seelischen Bereich. Wir verändern uns. Wir lernen dann mit einer Enttäuschung richtig umzugehen, zum Beispiel. Oh, die hat mich so verletzt und die gucke ich nie mehr an. Die ist so gemein und ungerecht. Und du kannst völlig recht haben damit. Und damit Gott dir gegenüber dem wird sagen, das stimmt, aber ich möchte, dass du anders reagierst. Wie denn? Mein Wort sagt, du sollst deine Feinde lieben und Gutes denen tun, die dich hassen. Hä? Kann ich nicht. Kannst du? Kann ich nicht. Du hast nicht einen Geist bekommen der Furcht, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft und der Disziplin. Du kannst. Ich kann nicht. Du kannst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Okay, ich kann. Ich entscheide mich halt, weil Liebe ist ja eine Entscheidung. Und dann entscheide ich mich und Dinge gehen anders weiter. Und ich habe was gelernt. Versteht ihr? Aber mich hat mal jemand verletzt, der war genau so wie der Typ da. Der war so autoritär und der hat immer was von mir verlangt und gefordert. Und jetzt ist schon wieder so einer in meinem Leben. Dem gebe ich gerade die rote Karte. Da gehe ich gerade auf den Abstand, sodass der gar nicht nah an mich rankommt. Dann habe ich Ruhe. Klar hast du Ruhe. Aber du hast doch Ruhe vor der Berufung, die Gott vielleicht durch diesen Mann in deinem Leben freisetzen will. Gott lässt dich auch immer wieder mit solchen Menschen zusammenkommen. Verlass dich drauf, bis du es bestehst. Denn er möchte dich ja fördern. Und er möchte dich an den Platz bringen, den er für dich hat. Nicht an den du gerne haben willst. Das ist nicht immer der, den er will. Es hat aber oft damit zu tun. Und manchmal geht es auch in die Richtung, wenn auch Zeit verzögert. Okay, die Reifung unseres inneren Menschen ist eine Art der Frucht. Die zweite Art ist die Segnung anderer Menschen. Das Evangelium weiterzusagen. Menschen zu helfen, in ihrem Glauben, den sie gewonnen haben, fest zu werden. Und dann sogar Menschen zu trainieren. Jeder Zellleiter tut das. Ich trainiere Menschen, wenn sie fest geworden sind in ihrem Glauben, trainiere sie, das anzuwenden in ihrem Alltag und sogar dann sie wieder auszusenden, anderen das Gute zu tun, was sie selbst empfangen haben. Im Christuszentrum solltest du das ganz einfach dadurch tun, indem du dich darauf vorbereitest, eine eigene Zelle zu öffnen und Menschen zu dienen. Werden wir das jedem erlauben? Nein, natürlich nicht. Wir werden genau hingucken, wie Gott dich trainiert hat. Und wenn wir sehen, du bist soweit, dass du gute Dinge multiplizieren kannst, weil die alten negativen Dinge geheilt wurden, dann werden wir dich freisetzen. Aber alles beginnt, dieser ganze Ausbildungsprozess beginnt im Begegnungswochenende. Und das beginnt in wenigen Wochen. So sei ermutigt, das Bevo ist der Einstieg in diese Vorbereitung. Alles beginnt hier. Dann kommen Leiterschulen und Gespräche und deine Zelle, wo du Teilnehmer bist und vom Zellleiter gedient bekommst. Eine fantastische Möglichkeit. Die vierte Frage: Was ist die Aussage meines Lebens? Und hier geht es um Auftrag. Was ist dein Auftrag gegenüber Menschen, die Gott nicht kennen? Dein Missionsauftrag ist ein Teil deines Lebensziels. Es sollte deine Bereitschaft beinhalten, dein Zeugnis und die gute Nachricht weiterzugeben. Du solltest auch die Lebenslektionen und die Neigungen notieren, die Gott dir gegeben hat, um sie mit anderen zu teilen. Warum müssen alle anderen denselben Fehler machen, den du gemacht hast? Möglicherweise vertraut dir Gott Menschen an, die du davor bewahren kannst, indem du sie deinen Fehler erzählst und sie warnst. Nicht jeder wird es hören, ist auch okay. Jeder muss seine eigene Lehre machen. Der andere lernt es durchs Hören, der andere durchs Tun. Wenn du als Christ wächst, kann es sein, dass Gott dir eine spezielle Zielgruppe von Menschen vor Augen stellt, auf die du dich konzentrieren solltest. Berücksichtige das unbedingt bei der Formulierung deines Lebensziels. Wenn du Mutter oder Vater bist, dann gehört zu deinem Auftrag, deine Kinder so zu erziehen, dass sie Jesus kennenlernen, ihr eigenes Lebensziel entwickeln und ihren eigenen Auftrag in der Welt wahrnehmen. Ist das nicht ein Kernpunkt, den wir zu tun haben als Christen? Vielleicht willst du ja deinem Lebensziel die Worte von Josua hinzufügen, der sagte in seinem Alter, ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen. Es war ein Moment, wo er dem Volk vorlegte, eine Entscheidung zu treffen, eine Richtungsentscheidung. Er sagte, ihr könnt jetzt natürlich so machen, wie eure Umgebung das tut, oder ihr könnt anders handeln. Aber ich habe festgelegt, was meine Familie, mein Clan, mein Teil des Stammes tun wird. Wir werden dem Herrn dienen. Und wenn wir es alleine machen müssen, machen wir es alleine. Das ist radikal, oder? Ich mag Josua. Er ist so ein klarer Mann. Er war klar, als die Kundschafter zurückkamen, hat sich auch gegen die Mehrheit gestellt. Und Gott hat ihn geehrt und gelobt. Und bis zum Ende hat er diese Haltung nicht verloren. Er blieb klar. Auch als alter, uralter Opa, der er da war an dem Zeitpunkt, sagte er, ich bleib dabei. Ich habe genau gesehen, könnte er auch gesagt haben, wie es denn gegen die anders handelten. Ich habe die 40 Jahre mitgemacht und ich habe sie alle sterben sehen. Alle meine Schulkameraden sind tot. Alle, außer Kaleb und mir. Weil wir haben anders entschieden. Wir wollten Gott gehorsam sein, nicht den Ängsten uns beugen. Ganz praktisch für meine Kinder heißt es, dass ich den Gottesdienst zur Pflichtversammlung erkläre, zur Pflichtveranstaltung für meine Kinder. Aber mein Kind mag nicht mit in den Gottesdienst kommen. Das ist mir völlig egal. Aber das ist schon 15. Ist mir noch mehr egal. Das ist schon 18. Wohnst du bei dir zu Hause? Ja? Das ist mir auch egal. Wie kannst du sowas sagen? Du bist so unbarmherzig. Nee. Wisst ihr, meine Kinder und deine Kinder werden die ganze Woche über an 20 bis 30 Stunden von irgendwelchen Leuten indoktriniert. Und stellen wir mal das Beste. Aber ich habe keine Ahnung, was diese Frauen und Männer meinen Kindern erzählen. Die hören die ganze Woche Dinge. Die hören über Evolution, dass Gott, dass wir vom Affen abstammen und solche Lügen. Die hören, dass Gott nicht mehr existiert oder nur für Schwache mit Krücke ist. Die hören, dass homosexuelle Lebensgemeinschaften völlig in Ordnung sind. Die hören, dass Abtreibung eine echte Alternative ist. Die hören, dass du schon früh mit Sex anfangen solltest, um deine Erfahrungen zu machen. Dass du möglichst viele Partner haben solltest, bevor du heiratest. Bla, bla, bla. Und dann soll ich meinen Kindern nicht einmal die Woche 2 Stunden unter Gottes Wort geben? Was wäre ich für ein Rabenvater, wenn ich sagen würde, die brauchst du nicht, das ist nicht so wichtig. Weißt du, was deine Kinder angucken die ganze Woche im Fernsehen, was die im Radio hören, was die in Zeitschriften, Magazinen lesen? 2 Stunden die Woche, wo Gott einen Einfluss auf ihr Leben nehmen kann, gegenüber den vielleicht 40, 50 Stunden, die andere sie beeinflussen. Ich meine, das ist deine Entscheidung. Ich sage nur, was ich machen würde. Auch wenn ich nicht Pastor wäre, wäre das klar. Das wissen meine Kinder heute auch schon. Sagen, auch wenn du 15 brauchst du gar nicht kommen und sagen, ich gehe nicht mit dem Gottesdienst, du gehst damit. Und wenn sie hier so sitzen, ist mir egal. Weil Gottes Wort wird immer das tun, wofür es gesandt wird. Ha? So, eure Kinder werden mich hassen am Anfang, wenn ihr das wirklich tut jetzt, aber sie werden mich lieben, wenn sie in eurem Alter sind. Wenn sie sagen, boah, das war der beste Pastor, den ich hätte haben können damals. Der hat meiner Mutter den Kopf gewaschen und meinem Vater neue Gedanken eingegeben und dann haben sie was entschlossen, was ich gehasst habe, aber was ich heute sehe, das hat mein Leben gerettet. Denn die Einflüsse von damals, die kommen wieder hoch. Selbst wenn die mal weggehen mit 18, wenn sie ausziehen. Das ist drin, was sie gehört haben in der Jugendbibelschule, in dem Kinderdienst oder wenn sie hier sitzen. Das ist drin. Und das kriegt keine Macht der Welt daraus. Amen. Und deine Gebete werden das immer wieder neu begießen für deine Kinder. Und niemand kann so stark beten für dein Kind als du. So, sei da stur und bitte, bitte, lass da nicht den Zeitgeist kommen und toleriere alles und mach alles mit oder tu deinem Kind keine Gewalt an in der Form, dass du es mit hierher zwingst. Ich sag dir, der Zeitpunkt kommt, wo dein Kind dir sagen wird, warum hast du nicht? Oder es wird sagen, danke, dass du hast. Das ist deine Wahl. Das ist dein Leben. Das ist dein Kind. 5. Frage. Was ist die Gemeinschaft meines Lebens? Wie zeigst du deine Hingabe an andere Christen und die Verbindung zur Familie Gottes? Wo praktizierst du die Einandergebote der Bibel mit anderen Christen? Liebt einander, tut Gutes einander, wertschätzt einander höher als euch selbst. Zu welcher Gemeinde gehörst du als funktionierendes Mitglied dazu? Ich rede jetzt von Mitgliedschaft, jetzt rede ich nicht von Gaststatus. Ihr wisst, ihr könnt hier als Gäste sitzen bis zu eurem letzten Atemzug und ihr seid immer willkommen. Aber ich glaube von Herzen, dass das nicht Gottes Wille ist für niemanden. Möglicherweise ist das die Gemeinde, in die Gott dich hineingerufen hat. Vielleicht auch nicht. Aber das rauszufinden, ist dein Job, nicht meiner. Finde raus, wo hat Gott dich hingepflanzt. In der Regel ist es der Ort, wo ich meine Nahrung herbekomme und allermeist der Ort, wo ich mich bekehre. Es gibt Ausnahmen, aber das müsst ihr rausfinden. Aber wenn du weißt, was deine Gemeinde ist, dann geh darauf zu. Wenn du zum Beispiel weißt, deine Gemeinde ist nicht die, in der du jetzt gerade sitzt, dann möchte ich dir empfehlen, besuch die Gemeinde, zu der du gehörst. Das ist viel wichtiger, als hier zu sitzen, verstehst du? Du musst den Platz ausfüllen, den Gott für dich hat. Und es gibt viele gute Gemeinden in unserem Land. Aber finde die, die Gott für dich ausgesucht hat. Nicht die, die dir besser gefällt, sondern die, wo Gott sagt, das ist mein Platz. Und da wirst du genau der Stein sein, der genau an die Stelle des geistigen Baus passt, den diese Gemeinde darstellt. Und niemand anders kann diese Stelle ersetzen, wie du. Denn Gott hat dich dafür vorbereitet und zubereitet. Wenn das hier deine Gemeinde ist, dann geh genauso drauf zu. Dann ist das Bewo dein Einstieg auch dafür. Weil niemand wird Mitglied hier, bevor er nicht ein Bewo mitgemacht hat, ein halbes Jahr in der Zelle war, seinen Zehnten gibt und noch so ein paar Kleinigkeiten tut. Also setz dich damit auseinander. Wenn Gott dich herberufen hat, hast du ein paar Lektionen zu lernen. Aber ich sag dir was, du wirst es nicht bereuen. Diese Gemeinde hier ist am Platz, wo es zu sein eine Ehre ist, immer noch für mich nach 20 Jahren. Halleluja. Gott hat seinen Segen hier rein befohlen, in vielerlei Wege, und du wirst es erleben. Je mehr du als Christ reifst, desto mehr wirst du den Leib Christi lieben und desto mehr wirst du ihm opfern. Vielleicht kommst du am Anfang rein, hast dich hier bekehrt und denkst, oh, was für schräge Vögel hier sitzen. Das könnte ja ein erster Eindruck sein, ist nicht so, aber es könnte ja der erste Eindruck sein. Oder du ärgerst dich gerade über den, der immer neben dir sitzt, weil der so einen Mundgeruch hat. Oder weil der immer flüstert während der Predigt oder irgend sowas. Und du denkst, ist schon wieder da. Oder der immer zu spät kommt, immer 5 Minuten später kommt. Dann noch an dir vorbei muss, weißt du. Aber ich sagte, je länger du hier bist, desto mehr wirst du gerade diese Person lieben. Und du wirst für sie beten. Und du wirst dir ein extra Lächeln schenken. Verstehst du? Weil du verstehst, nach der eigenen Stärke zu urteilen, ist Schwäche. Du bist vielleicht da stark, wo er schwach ist. Aber er ist möglicherweise in ganz anderen Bereichen stark, wo du überhaupt keine Ahnung hast, dass es die überhaupt gibt. So lasst uns da ganz demütig miteinander sein. Klar, wir erziehen einander. Jeder erzieht den anderen ein Stück weit mit. Das ist ein großes Erwachsenenbildungssystem, was wir hier haben. Einer erzieht den anderen mit. Das ist Jüngerschaft. So hat Jesus das gemacht, so machen wir das auch. Nicht nur in den Zellen, sondern an jedem Ort, wo wir zusammenkommen. Paulus hob die Bedeutung der Gemeinde hervor, als er der Gemeinde in Ephesus schrieb, dass Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Das sind seine Aussagen. Wenn Christus die Gemeinde geliebt hat, wer sind wir, dass wir sie richten, verurteilen, alles besser wissen oder sie verachten? Wir sollten die Gemeinde lieben. Insbesondere die Gemeinde natürlich, in die Gott uns gestellt hat. Du solltest einige Aussagen in die Liste deiner Lebensziele aufnehmen, die deiner Liebe zu Gottes Gemeinde Ausdruck verleiht. Wenn du über deine Antworten auf diese Fragen nachdenkst, dann solltest du auch Bibeltexte ergänzen, die jeweiligen Ziele behandeln. Einige davon, die findest du in diesem Buch, auf dem ja diese Predigtreihe basiert. Leben mit Vision von Rick Warren. Vielleicht dauert es Wochen oder Monate, bis dein Lebensziel so formuliert ist, wie du es gerne hättest. Das ist in Ordnung. Mach dir da keinen falschen Druck, aber verpasse es auch nicht, damit anzufangen. Bete, denke darüber nach, spreche mit guten Freunden und betrachte es im Licht der Bibel. Es kann gut sein, dass du viele Versuche brauchst, bis es seine endgültige Form erreicht hat. Später wirst du vielleicht noch kleine Änderungen vornehmen, weil du entwickelst dich auch als Mensch, auch als geistiger Mensch weiter und erkennst mehr und mehr. Zusätzlich zu deinem ausführlichen Lebensziel kann es sinnvoll sein, noch eine Kurzfassung, man könnte sagen einen Slogan oder ja in der Firmensprache sagt man ein Mission Statement entwerfen, das in wenigen Worten oder Sätzen so Leitsätze formuliert, die das ausdrücken in einer ganz kurzen Form, was du eigentlich meinst. Und das kann dir helfen, dir das einfach zu merken oder dir das immer wieder zu sagen. Wir haben das hier als Gemeinde mal ausgedrückt in dem, was wir immer wieder hier groß machen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das drückt das aus, was wir glauben. Das ist unser Mission Statement. Aber du solltest eins für dein Leben haben. Vielleicht ist es dasselbe, vielleicht hast du es auch anders formuliert, hast andere Dinge noch dazu gepackt. Du kannst dich so täglich daran erinnern. Salomo rät übrigens dazu, du tust gut daran, sie auswendig zu lernen, damit du sie jederzeit hersagen kannst. Wenn ich dich im Schlaf wecke und würde sagen, was ist das Motto des Christuszentrums? Du könntest es sagen. Und jetzt lern dein eigenes herauszufinden und das genauso wertzuschätzen und dir zu eigen zu machen. Es muss deins sein. Ein paar Beispiele habe ich hier für euch, vielleicht hilft's. Mein Lebensziel ist es, Jesus Christus mit meinem ganzen Herzen anzubeten, ihm mit all meinen Fähigkeiten zu dienen, mit seiner Familie Gemeinschaft zu pflegen, ihm ähnlich zu werden und seinen Auftrag in dieser Welt zu seiner Ehre zu erfüllen. Das ist ein Beispiel von vielen. Ihr bekommt das nachher noch schriftlich, also ihr müsst das jetzt nicht mitschreiben. Ein zweites Beispiel könnte sein, mein Lebensziel ist es, ein Mitglied von Gottes Familie zu sein, ein Ausdruck seines Charakters, ein Diener seiner Gnade, ein Botschafter seines Wortes und ein Mensch, der zu seiner Ehre lebt. Beispiel 3. Mein Lebensziel ist es, Jesus Christus zu lieben, in Christus zu wachsen, den Glauben an Jesus anderen weiterzugeben und Jesus durch die Gemeinde zu dienen und meine Familie und andere anzuleiten, das Gleiche zu tun. Jetzt noch ein paar kurze Versionen. Mein Lebensziel ist es, den Missionsbefehl und das Liebesgebot mit ganzer Hingabe zu erfüllen. Das ist zum Beispiel unsere beiden Säulen der Gemeinde. Wir sagen, der Missionsbefehl ist Säule 1 und das Gebot der Liebe ist Säule Nummer 2. Und darauf ruht das Dach, was diese Gemeinde darstellt. Und eins habe ich noch. Mein Ziel ist es, wie Jesus zu werden. Die Gemeinde ist meine Familie. Was war das jetzt? War da irgendwas geraunt? Ich habe es nicht verstanden. Das nehme ich. Es sei dir geschenkt, Schwester. Halleluja. So, ganz praktisch könnten diese zwei Kernsätze zum Beispiel beginnen mit mein Dienst ist, meine Mission ist, meine Motivation ist Gottes Ehre. Das wäre so eine Möglichkeit, einfach einen Einstieg zu finden in die Formulierung. Hast du aber nachher auch in dem Handout von heute schriftlich dabei. Vielleicht wunderst du dich jetzt, dass was mit Gottes Willen bezüglich meines Jobs, meiner Ehe, meiner Karriere, meines Sports oder was auch immer, was damit geschieht. Also ganz ehrlich, das sind zweitrangige Fragen. Die sind wichtig für unser Leben, aber die werden dieses Leben nicht überleben. Denn die Sterbequote auf diesem Patienten ist immer noch 100%. Also das sind Fragen, über die müssen wir uns Gedanken machen und da würde ich euch auch ermutigen, euch auch da Ziele zu formulieren. Aber fangt mal mit den Geistlichen an. Wenn ihr euer Mission Statement stehen habt, dann wird daraus schon einiges viel leichter zu formulieren sein, auch bis hin zu euren Freizeitzielen und diesen Dingen. Ich bin selbst jemand, der sehr in Zielen lebt und das sehr zu schätzen gelernt hat. Aber es ist auch eine Sache, das zu lernen. Es ist nicht so ganz einfach, ja, da reinzukommen. Eines Tages wird Gott deine Antworten auf diese Lebensfragen prüfen. Hast du Jesus in die Mitte deines Lebens gestellt? Ist er auch, oder bist du auch ein Christuszentrum geworden? Weil der Name bedeutet ja genau das, Christus in die Mitte zu stellen, Christus ins Zentrum. Bist du ein Christuszentrum? Jemand, wo man dich sieht und sagt, Lennart, du bist auch ein Christuszentrum, gell? Du bist auch einer von diesen Typen. Ich sehe das. Du redest nur von Jesus und du lebst immer so anders als vorher. Und das ist gut, oder? Wenn man die Familie erkennt. Amen. Hast du dein Leben genutzt, um anderen zu dienen? Hast du seine Botschaft weitergegeben und seinen Missionsauftrag erfüllt? Hast du seine Familie geliebt und in ihr gelebt? Das sind die einzigen Punkte, die zählen, genau wie Paulus sagte. Er sagte, ich dagegen rühme mich nicht ohne Maß. Gott hat mich mit der guten Nachricht bis zu euch gelangen lassen. Das ist der Maßstab, nach dem ich mich beurteile. Hoher Maßstab. Und ich möchte nochmal an eine Sache zurück. Ganz am Anfang hatten wir uns eine Bibelstelle angeschaut, die zweite oder die erste, die ich euch auf dem Bildschirm gezeigt habe. Diese Schriftstelle war mein Durchbruch in mancherlei Hinsicht. Ungefähr 20 Jahre ist es her, dass ich die rausgefunden habe, dass ich das gelesen habe und ich habe mich gewundert. Weil David war auch damals schon jemand, wo ich dachte, boah, das ist ein Vorbild. Der hat wirklich mit Gott gelebt, er hat so viele Psalmen geschrieben und er war der große König Israels. Und dann steht da, David starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach dem Willen Gottes gedient hatte. Ich wünsche, dass das auch etwas ist, was du mal sagen kannst. Wenn du in deinen letzten Stunden liegst und deine Familie um dich herum sich versammelt. Und du kannst sagen, ich habe meiner Generation nach besten Möglichkeiten gedient. In geistlicher Sicht. Ich habe es ihnen nicht verheimlicht, dass Christus sie liebt, dass Christus für sie gestorben ist und dass Christus der einzige wirkliche Weg ist, um Freiheit zu erlangen, um Frieden zu finden und um Leben zu finden. Und so war das dieser Mann, David, den Gott bezeichnet hat als Mann nach seinem Herzen. Ist es nicht die Bezeichnung, die wir alle haben sollten? Du und ich, eine Frau, ein Mann, nach seinem Herzen zu sein? David widmete sein Leben dem Willen Gottes. Und es gibt keine bessere Grabinschrift als diese Aussage, oder? Stell dir vor, das würde in deinem Grabstein gemeißelt stehen. Da würde stehen, dass du Gottes Willen in deinem Leben erfüllt hast. Da würden Leute stehen bleiben, glaube ich, und sagen, wow, was eine Inschrift. Das muss ein besonderer Mensch gewesen sein. Und ich bete dafür, dass man das über mich sagen kann, wenn ich einmal sterbe. Das ist mein Ziel, mein höchstes Lebensziel. Und ich bete auch, dass man das einmal über dich sagen kann. Und ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich diese Predigtreihe hier gehalten habe. Weil ich glaube, sie trägt dazu bei, dass wir diesen Weg erkennen können. Weil ohne Erkenntnis kein Weg. Die Erkenntnis der Wahrheit macht frei, nicht die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit steht schon seit jeher in diesem Buch. Und die stand vielleicht schon Jahrzehnte bei dir im Regal. Aber sie hat für dich nichts tun können, weil die Erkenntnis der Wahrheit nicht da war. Für dich war es nur eins von vielen Büchern, vielleicht ein bisschen besseres als andere. Vielleicht hast du Stephen King vorgezogen, aber trotzdem war es nur ein Buch. Und jetzt, wenn du die Wahrheit erkennst, wenn das Wort, was hier gepredigt wird, einfach dein Herz erreicht und du hast ein Echo und du merkst, jawohl, genau das ist es, worum es geht, dann setzt dich das frei, nämlich frei, der Mann, die Frau zu sein, von der Gott seit jeher träumt. Und dann auch den Weg zu gehen, der damit verbunden ist. Denn einen Weg zu gehen heißt, ich muss den ersten Schritt vor dem anderen machen, den ersten Fuß vor den anderen setzen und dann fängt mein Weg an. Bin ich deswegen schon am Ziel? Nein. Dann könnte man fast mit Laozi sagen, der Weg ist so ein bisschen das Ziel. Ne? Und das stimmt. Unser Lebensweg hier ist Teil des Ziels. Ist nicht das Ziel, aber ist Teil des Ziels. Denn unsere Ankunft ist längst sicher, wenn wir Christus haben. Unsere Ankunft ist sicher. Aber wie wir ankommen, das bestimmen wir einen großen Teil selbst. Mit welchem Reifegrad wir im Himmel ankommen. Wie viele Städte wir nachher auf der neuen Erde vielleicht als Bürgermeister regieren. Keine Ahnung. Das wird alles ein bisschen was damit zu tun haben, wie wir hier mit ihm gelebt haben. Halleluja. In der Bibel steht, der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Wenn du so jemand sein willst, dann ist das deine Möglichkeit. Wenn du Gottes Willen für deine Generation erfüllen willst, dann ist es er, der auf dich wartet und dich einlädt und sagt, ja, das ist es, was du tun sollst und was du in meiner Kraft tun kannst. Paulus lebte ein zielorientiertes Leben, wie kaum ein anderer, den ich kenne. Er schrieb, ich weiß genau, wofür ich kämpfe, ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Er kannte sein Ziel, er wusste seinen Lebensauftrag und er wusste, was und wie es zu tun war. Denn sein einziger Lebenszweck war, die Ziele zu erfüllen, die Gott für ihn vorgesehen hatte. Er sagte, denn Leben, das ist für mich Christus. Darum bringt Sterben mir nur Gewinn. Merkt ihr, der Mann hatte keine Angst vom Tod. Den konnte man nicht damit zurückhalten. Der wurde gesteinigt, der wurde ins Gefängnis geworfen, in furchtbarer Weise geschlagen und ausgepeitscht. Jedes dieser Elemente hätte dazu gereicht, ihn für immer vom Dienst rauszukicken. Aber er war genau von der anderen Sorte. Er sagte, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Amen. Es gab mal törichte Menschen in diesem Land, die haben diesen Satz für sich missbraucht. Verbrannte Erde haben sie das genannt. Wer deutscher Soldat gibt keinen Soldat mehr, der Bodenpreis. Er hat keine Ahnung gehabt, worum es eigentlich ging. Der Boden, den wir behalten, ist ein geistliches Land. Das ist ein Land, das dann noch existiert, wenn diese Erde nur noch eine Staubwolke im Universum ist. Wir reden von den höheren Zielen. Wir reden von der Realität, die über dieser Realität steht. Oder anders gesagt, auf die diese Realität aufgesetzt ist. Wenn das alles mal weg ist, wenn wir sehen, was wirklich real ist, wenn wir Dinge sehen. Pastor Scott, lieber Freund von mir, erzählt mir öfters von seinen Jungs. Er hat zwei Jungs von 10 und 12 oder so, ne? Und die haben schon eine Menge Sachen erlebt. Wisst ihr, dass eure kleinen Säuglinge, die beiden Kleinen, die hier vorhin standen, dass die Engel noch sehen können? Ich glaube das. Ich glaube, dass die Welt noch sehen können, aus der sie eigentlich gerade kommen. Die kommen nicht nur aus der Gebärmutter ihrer Mutter. Die kommen aus einer anderen Dimension hierher, weil Gott hat sie geformt, schon ehe sie im Mutterleib bereitet wurden, sagt die Bibel. Der Mutterleib ist nicht der einzige Anfang oder der echte Anfang. Wir, durch unser Zeugungsakt, wir erlauben diesen Menschen hierher zu kommen, durch uns. Wir sind Kanal, wie in vielerlei Hinsicht auch. Gottes Kinder haben schon Ausflüge in den Himmel gemacht, die haben schon Engel gesehen. Die haben schon davon berichtet, was war. Unsere Kinder sehen die Dinge, die wir nicht mehr sehen können, weil wir schon zu lange auf diesem Planeten sind. Vielleicht lässt Gott das auch ausklingen, dann, wenn wir lernen zu sprechen, ich weiß es nicht, damit wir nichts verraten. Aber ich, wenn ich meinen Caleb manchmal sehe, bin ich mir sicher, er sieht was hinter mir. Er zeigt manchmal in eine Richtung, wo gar nichts ist. Und er strahlt dann und lacht dann und guckt. Und ich bin mir schon von Grace an bewusst, dass diese Kinder was sehen, was wir nicht mehr sehen. Was aber real ist. Und der Tag wird kommen, wo jeder das sehen wird. Jeder. Ich glaube, es war Elisa, als er angegriffen wurde von dieser feindlichen Armee, weil er da was verraten hatte, im prophetischen Wort, dem König von Juda. Und sein Diener war voller Panik, sah dann diese vielen Soldaten um sich rum und dachte, jetzt ist alles aus, jetzt machen wir uns fertig. Und dann sagte Elisa, jetzt guck nochmal hin. Dann hat er ihm den Blick freigegeben für die geistige Realität. Und stand er da, und sah Legionen von Kampfengeln in übelster Waffenausrüstung da stehen, hinter den Soldaten, die auf einmal wie Zwerge da standen. Wisst ihr, er sah auf einmal das, was wirklich war. Die eine Schlacht, wo es auch gegen Israel ging und wo das riesige Heer gegenüber von Jerusalem stand und es nur noch eine Frage von Stunden war. Hiskia war es, ne? Hiskia. Wo Hiskia dann betete und dann der Prophet kam und das Wort kam und sagt, am nächsten Morgen wird niemand mehr da sein. Wie kann das sein? Hunderttausende stand da, Hunderttausende. Wahrscheinlich ein Heer von 500.000 oder mehr Leute stand da gegenüber einer Stadt. Und dann kam die Nacht, der nächste Morgen kam. Und Gott hat sein Wort so krass wahrgemacht. Er sagte, ich habe einen Engel rausgesandt. Und dieser Engel hat 180.000 Vollprofi-Soldaten platt gemacht. Und der Rest ist geflohen in heillosem. Und die hatten eine Riesenbeute vor der Stadt stehen und alles wurde gut. Ich habe mir das oft die Frage gestellt, wenn ein Engel 180.000 Menschen, Krieger, vernichten kann in einer Nacht. Wieso fürchten wir uns vor irgendwas? Vor irgendwas. Wenn Gott sagt, die Engel sind unsere dienstbaren Geister. Die sind uns geschickt, um uns zu unterstützen, das zu tun, was er will. Wer kann diese Gemeinde hier vernichten? Kein Mensch. Kein Mensch kann das tun, weil Gott sie schützt. Wer kann deine Familie vernichten? Sag doch mal, niemand. Niemand, keine Waffe, sagt der Herr, die sich gegen dich richtet, wird es gelingen. Einige sagen, das ist aber erst fürs tausendjährige Reich. Kann ich gar nicht finden. Kann ich gar nicht finden. Ich glaube, das ist eine Doppelprophetie für heute wie für dann. Und zwar für die, die Gott dienen. Diese Schriftstelle steht nämlich in vielen anderen Varianten überall im Alten und Neuen Testament. Dass die, die Gott gehorchen, unter einem Schutzmantel stehen, der alles andere übersteigt, was an Gefahr besteht. Eines Tages wird die Geschichte enden, doch die Ewigkeit wird für immer weiter bestehen. William Carey, der Gründer der Baptisten Missionsgesellschaft, sagte, die Zukunft ist so strahlend hell, wie die Verheißung Gottes. Gefällt mir der Satz. Und wenn die Erreichung deines Lebensziels schwierig wirkt, dann lass dich nicht entmutigen. Erinnere dich an den Lohn, den du immer haben wirst. Und damit tröstete auch Paulus. Er sagte nämlich, was wir jetzt leiden müssen, ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. War das ein Träumer? War Paulus ein Träumer? War das ein religiöser Fanatist, der einfach nicht wusste, wovon er redet? Oder war er der über sich selbst sagt, dass er im dritten Himmel war, also in dem Himmel, der Gottes Reich darstellt? Er war da. Er hat gesehen, er hat von Gott eine Offenbarung bekommen, die über all dem steht, was wir bisher gesehen haben. Er war da. Er hat den dritten Himmel gesehen. Und wenn er diese Worte schreibt, dann ist das für mich kein Trostwort, was man halt so als pastoraler Leiter schreibt, sondern ist das ein Hinweis auf etwas, was so groß und so wunderschön ist, dass es uns selbst zu ahnen ermutigt und kräftigt und neu ausrichten hilft auf das, was wirklich zählt. Stell dir vor, wie es eines Tages sein wird, wenn wir alle vor Gottes Thron stehen und unsere Leben in tiefe Dankbarkeit präsentieren und Christus dafür preisen. Unsere Kronen ablegen vor ihm, dem König der Könige. Und sagen, Gott, Du bist alles, wofür ich gelebt habe. Du bist alles, was ich je haben will, was ich je brauche, weil in dir ist alles, was ich je brauchen werde. Und gemeinsam werden wir dann sagen, mit den Worten aus der Offenbarung, würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen, denn du hast die ganze Welt geschaffen, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Wir werden ihn für seinen Plan preisen und in Ewigkeit für seine Ziele und Absichten leben. Offenbarung 4, Vers 11, das war die gute Nachricht-Übersetzung. So fasse ich zusammen. Um ein Leben mit Visionen zu leben, brauche ich ein Lebensziel. Das, was mich immer wieder ausrichten hilft, wenn der Alltag kommt. Und dein Lebensziel fasst Gottes Absichten für dein Leben zusammen. Es zeigt die Richtung deines Lebens auf. Es definiert Erfolg für dich. Es klärt deine Rollen und es spiegelt dein persönliches Profil wider. Die 5 wichtigsten Fragen sollten wir in diesem Lebensziel beantwortet haben. Zunächst die Frage nach der Anbetung. Was ist der Mittelpunkt deines Lebens? Die Frage nach der Nachfolge. Welche Kennzeichen soll mein Leben haben? Die Frage nach dem Dienst. Welchen Beitrag leistet mein Leben für das Reich Gottes? Die Frage nach dem Auftrag. Was ist die Aussage meines Lebens? Und die Frage nach der Gemeinde. Was ist die Gemeinschaft meines Lebens? Ehre sei Gott. Gott möchte dich gebrauchen. Halleluja. Lass uns doch mal zusammen aufstehen, so nach der langen Predigt. Die Beine ein bisschen strecken. Und oh, Ehre sei Gott. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Ich möchte jetzt zu 2 Dingen einladen. Ich möchte zunächst all die einladen, die ihr Leben noch nie bewusst Jesus Christus gegeben haben oder die das vielleicht mal getan haben, aber sagen, wie ich heute lebe, ist absolut nicht das, was ich mal entschieden habe. Ich bin wieder zurückgegangen in mein altes Leben und bin mehr Schein als Sein. Euch lade ich zum einen ein, gleich hier vors Kreuz zu kommen. Wenn ihr sagt, ich möchte heute eine klare und neue Entscheidung für Gott treffen, ich möchte mein Leben mit Vision heute an diesem Punkt beginnen, dass ich den Visionsgeber in mein Leben einlade, und zwar als Herr. Das ist die Eintrittskarte in den Himmel, sagt die Bibel. Das ist alles, was wir brauchen, um zu wissen, wo wir hingehen. Heilsgewissheit ist biblisch. Der Geist sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, sagt das Wort. So, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du diesen Schritt gemacht hast, wirst du das wissen. Zum anderen möchte ich jetzt Personen einladen, die sagen, ich treffe heute eine Entscheidung, mein Leben als ein Leben mit Vision zu leben. Und von diesen 5 Dingen, diese 5 Fragen, ich zeige die auch gleich nochmal auf dem Screen, möchte ich heute etwas festmachen. Vielleicht eine Sache, vielleicht 2, ich weiß nicht, was dir jetzt wichtig geworden ist, wo du sagst, und das will ich tun. Ich möchte aber heute hier ein Fundament legen, möchte sagen, mein Leben soll jetzt klar sein. Ich möchte das, was ich heute hier gehört habe, umsetzen. Das heißt nicht, dass du es morgen schon schaffst, dass du in allem perfekt bist, aber dass du heute den ersten Schritt machst und damit so, weißt du, heute, diese Stunde ist der Beginn des Restes deines Lebens, dass du diesen Rest deines Lebens unter ein neues Motto stellst. Also das ist eine Qualitätsentscheidung, um ein Leben mit Vision zu leben. Ich werde vielleicht kurz Hände auflegen, aber es wird kein Aufruf sein, wie jetzt im Heilungsgottesdienst, wo ich lange beten werde. Ich möchte, dass ihr jetzt vor Gott geht, dass ihr euch einfach hier vorne hinbegebt, kniet, steht, wie ihr euch wohlfühlt und Gott ganz persönlich das sagt, was ihr tun möchtet, was ihr sein möchtet, wo ihr was verändern möchtet. Okay? Also hier dürfen alle, die kommen vors Kreuz, die sagen, heute mache ich meinen Start mit Jesus oder ich erneuere meinen Start mit Jesus, weil der nicht so gut gewesen war. Und die ganze Fläche steht denen zur Verfügung, die sagen, ich möchte jetzt hier eine Entscheidung treffen Heute am 21. September 2008 starte ich mein Leben mit Vision und gehe einfach einen Schritt weiter, als ich je zuvor gegangen bin in meinem geistigen Leben. Treffe eine Entscheidung für irgendwas, was ich bisher vielleicht so noch nicht getan habe. Es ist deine Entscheidung. Niemand fordert die, ich will die nicht wissen. Es ist deine Entscheidung. Du und Gott, ihr schließt sozusagen ein kleines Bündnis heute Morgen. Er hat viel versprochen für die, die ein Bündnis mit ihm schließen. Es wird ein gutes Geschäft für euch sein. Aber es ist eure Entscheidung. Okay? Können wir im Lobpreis ein bisschen was an Musik haben? Wir machen das Ganze nicht länger als 5 Minuten. Also es ist eure Entscheidung. Nutzt den Raum, macht's fest mit Gott. Und die, die Jesus noch nicht kennen, mit denen möchte ich gern persönlich beten. Kommt einfach hier vor und lasst euch nicht zurückhalten von Stolz oder von Ängsten oder von irgendwas. Es ist ein sicherer Ort, hier tut euch niemand irgendwas. Im Gegenteil. Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe.
und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.